AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir, Mike Klotz, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Und wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, das ist so ein bisschen Herbst ist angebrochen. Wenn ich rausgucke, es ist super grau und es ist super kalt. Ich glaube, Sascha, bei dir ist ein bisschen wärmer.
Ich lach gerade, weil ich glaube, wir brauchen wirklich bald eine andere Anmoderation, weil du hast ein bisschen gestockt beim Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Und ich dachte, was macht er jetzt? Liest er das jetzt ab? Weiß er nicht, was wir hier tun eigentlich oder was?
Ja, ich habe das abgelesen tatsächlich und das wird auch jetzt hier nicht rausgeschnitten. Ich möchte natürlich, dass die Anmoderation professionell wie möglich rüberkommt, weil alles, was jetzt kommt, das wissen wir ja, ist maximal unprofessionell.
Das ist Freestyle, aber also um es professionell zu machen, machen wir den jetzt nochmal anders. Aber nee, lassen wir jetzt drin. Mach mal.
Ja, wie ist es jetzt bei dir? Hier ist es kalt.
Hier ist es ein bisschen wärmer, aber ich war auch tatsächlich 4 Tage auf Reisen, bin jetzt wieder ein bisschen in der Sonne und bin aber übermorgen früh auch schon wieder im kühlen Deutschland unterwegs.
Ja, das freut mich, weil dann kannst du genauso leiden wie wir. Wir haben viele, viele Nachrichten mitgebracht und bevor wir auf die Nachrichten übergeben oder ich das virtuelle Zepter sozusagen an dich gebe, haben wir uns vorgenommen, auch wieder regelmäßiger Schwerpunktthemen zu machen. Und ein Schwerpunktthema, wahrscheinlich das nächste, würde ich gerne einmal ankündigen. Zunächst einmal, wir hatten ja zuletzt über das Thema EID oder vielmehr digitale Identitäten gesprochen. Wie wichtig ist das? Und ich glaube, da hast du auch gleich noch 1, 2 News zu, die da thematisch ganz gut zu passen. Und darüber hinaus, das Ding heißt ja AI in Finance und es gibt immer mal wieder Rückmeldungen, die da so ist nach dem Motto, naja, was ist denn mit Finance? Wir versuchen natürlich immer, das alles auch entsprechend einzuordnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal eine Schwerpunktfolge, die nächste Ausgabe. Und da geht es nämlich darum, um das Thema Financial Health, was geht da eigentlich? Denn ich habe mich mal hingesetzt und der eine oder andere hat es vielleicht bei LinkedIn gesehen und habe mal geguckt, was kann ich eigentlich heute schon mit Bordmitteln sozusagen eigentlich machen und was geht schon? Und bin ehrlicherweise erschrocken und begeistert zugleich. Erschrocken, weil es relativ leicht war, so eine Art finanziellen Assistenten sich selber zu bauen, also eine Art Bankberater, Beraterin, halt nur virtuell. Es war gar nicht so viel Aufwand und das Ergebnis, und das meine ich damit begeisternd, war ich für mich zumindest ziemlich cool und hat mir geholfen. Also nicht jetzt, um jetzt krasse Investitionsentscheidungen zu treffen, aber ich fand es wirklich bemerkenswert und diesen Schwerpunkt, den wollte ich einfach mal ankündigen. So, Sascha, ich übergebe, wie angekündigt, die Nachrichtenlage ins Hauptstadtbüro sozusagen.
Hauptstadtbüro, vielen Dank. Bitte. Nee, aber tatsächlich dieses Thema irgendwie, dieses Financial Reporting selber zu bauen, deinen DIY-Baukasten. Also ich habe das versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, aber ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil es das bei mir nicht geladen hat. Ich glaube, das war so ein Dropbox-Issue, aber ich glaube, das lag eher an meiner Hardware. Aber ich bin da richtig drauf gespannt und ich freue mich, wenn wir das nächste Woche aufnehmen, weil ich glaube, da wirst du vielen aus der Seele sprechen, so ein Ding zu haben in Zeiten von Online-Bankings, die immer noch nicht wirklich sauber anzeigen oder halt irgendwie Ratschläge und Hinweise geben können, wie die aktuelle Financial Situation, Liquidation oder Liquidität, Cashflow etc. Management ist und was aus den guten alten PFMs, also Personal Finance Managements geworden ist, das wissen wir nämlich alle. Die haben alle das Zeitliche gesegnet. Von daher bin ich sehr gespannt, wie du das aufgestellt hast und wie du es vor allem grafisch visualisiert hast. Genau, machen wir eine kurze Newsrunde. Ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Natürlich gibt's auch den Hinweis auf die Wahl. Ich würde vorschlagen, wir machen keine Einordnung der Wahl in den Vereinigten Staaten und auch nicht der politischen Geschehnisse der letzten Tage hier bei uns in Deutschland. Davon habt ihr vermutlich, und ich sag mal, wir beide ganz sicher aktuell die Nase voll, wir haben uns viel in Rage geschrieben die letzten 3 Tage und Nächte, wir beide. Aber welche Auswirkungen diese Wahl in den USA vor allem auch auf künstliche Intelligenz und auch damit eine zukünftige Regulatorik haben wird, ist schon spannend, weil wir haben ja mal berichtet, dass nahezu alle Big Tech Bros sich vor der Wahl so ganz doll an Donald Trump wieder rangerobbt haben. Ja, die hatten ja nach der letzten Wahl waren sie ja alle maximal sich in der Distanzierung. Selbst Mark Zuckerberg hat ihn ja von all seinen Plattformen verbannt, Facebook, Insta und Co. und ist, glaube ich, auch nicht mehr ins Telefon gegangen, wenn er angerufen hat. Aber mittlerweile sind wieder alle ganz, ganz kuschelig und haben dann auch brav zum Wahlsieg gratuliert und begrüßen jetzt auch seine sehr laxen Pläne, also die von Donald Trump, künstliche Intelligenz fortan einfach maximal wenig zu regulieren. Und Trump hatte ja schon im Wahlkampf mehrmals angedeutet, dass der KI-Boom in den USA einfach gefördert werden muss mit so einem sogenannten Hands-off-Ansatz. Also er hat quasi versprochen, dass diese Bidens Executive Order zur KI-Regulierung ganz, ganz schnell wieder aufgehoben werden soll. Und genau diese Executive Order enthält aktuell ja halbwegs klare Richtlinien zu KI-Governance und auch zur Bekämpfung von KI-gestützten Bedrohungen. Nicht so konkret und nicht so tief wie der EU AI Act, aber es ist ein Anfang, wie der Herr Biden mit seiner Arbeitsgruppe sich das gedacht hat. Aber Trump sagt jetzt noch, er werde den Einsatz von KI vor allem zur Zensur der Sprache amerikanischer Bürger vom ersten Tag an, ist jetzt auch schon ein bisschen, verbieten. Und er versteht sich hier auch natürlich genauso ausgezeichnet mit seinem Best Buddy Elon Musk, denn der hat natürlich mit seinem KI-Chatbot Grok im Kern genau auf diese Idee gegründet, eine unregulierte künstliche Intelligenz auf die Welt loszulassen mit, wie wir auch schon berichtet hatten, teils sehr verstörenden Ergebnissen. Genau, es gab noch eine Reaktion von OpenAI-Chef Sam Altman, der sich im Silicon Valley ja schon in den 4 Jahren seit Trumps Amtszeit so ein bisschen vollzogen hat. Damals hat, 2016 habe ich einen Tweet von Altman gefunden, so das Untergangsszenario beschrieben hat und er hat geschrieben wortwörtlich, das fühlt sich an wie das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und gestern gab es einen ganz neuen Tweet von Sam Altman. Gratulation an Präsident Trump. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Amt. So schnell kann eine Wesensveränderung dann auch eintreten. Ja, was ich ganz spannend auch finde, ist Perplexity, über die wir hier schon viel gesprochen haben und die wir beide ja auch als Heavy-User regelmäßig nutzen, plant 9 Berichten zufolge eine Finanzierungsrunde. Es geht mal wieder los. Es geht um 500 Millionen US-Dollar. Der Lead-Investor ist IVP, das ist Institutional Venture Partners. Und der erwartete Abschluss dieser Runde würde dann den Wert von Perplexity auf so ungefähr 9 Milliarden US-Dollar festsetzen, also eine Verdreifachung der letzten Bewertung. Und IVP, das hatten wir, glaube ich, im Sommer hier einmal schon berichtet, ist schon seit der Series B-Runde mit on board. Und damals war Perplexity, glaube ich, 500 Millionen. Nee, es waren 74 Millionen haben sie reingebracht, glaube ich, und 500 Millionen US war es dann, ne? Und damals gab es ja auch schon so die ein oder anderen prominenten Investor, die haben jetzt alle mitbezogen. Also Jeff Bezos ist dabei, Nvidia selber ist natürlich mit dabei, klar. Und es ist aber auch so ganz spannend, weil neben dieser anstehenden Kapitalerhöhung steht Perplexity natürlich auch immer weiterhin vor rechtlichen Herausforderungen, weil so die ersten großen Medienunternehmen wie jetzt die New York Times und ich glaube News Corp auch in den USA haben schon erste Schritte gegen dieses Unternehmen jetzt auch eingeleitet und werfen Perplexity weiterhin auch diese unerlaubte Nutzung von Inhalten vor, weil Perplexity einfach alles scraped und crawled, was sie halt irgendwie kriegen können für ihre Trainingsdaten. Und ja, schauen wir mal, wie das Unternehmen jetzt mit diesen massiven Urheberrechtsverletzungen umgeht.
2 Nachrichten zum Thema Perplexity in dem Zusammenhang. Die erste Nachricht ist, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche gesagt haben, es gibt jetzt die offizielle Mac-App. Wer sie also noch nicht runtergeladen hat, sie ist jetzt da, macht das Leben oder vielmehr die Interaktion mit Perplexity sehr viel leichter. Und als zweiten Punkt habe ich gelesen, aber tatsächlich nur im Augenwinkel, dass Perplexity auch bei den Nutzerinnen und Nutzern so ein bisschen in der Kritik steht, weil nämlich die ersten Werbedinger wohl ausgespielt werden und das sieht wohl nur so mittel- bis mäßig gut aus. Ich selber pro Account hat es noch nicht gesehen, kann aber auch daran liegen, dass ich hier so 1 Milliarde Adblocker laufen habe, die irgendwie alles rausfiltern. Aber das nur so am Rande. Und wo wir gerade beim Thema Suchen sind, also auch das haben wir ja schon, wir sind ja erklärte Fanboys, also du und ich nutzen Perplexity ja recht intensiv, also ich zumindest fast ausschließlich und mehr als Google, glaube ich, sogar inzwischen. Aber OpenAI, und auch da bin ich recht vorbereitet, hatten wir es letzte Woche gesagt, also ChatGPT hat jetzt auch die Websuche nämlich live geschaltet. Würde auch dazu passen, also man kann jetzt auch in ChatGPT mit einem kleinen Button auf die Weltkugel wird das Internet durchsucht, was ein bisschen blöde ist, dass es dann auch nur begrenzt ist auf diese Suche. Also man kann die Language-Modelle noch nicht miteinander kombinieren, was für mich die Suche in ChatGPT noch so ein bisschen macht. Und was auch halt schwierig ist, man hat ja im Laufe der Zeit ChatGPT mit vielen Informationen gefüttert und in dem Moment, wo man die Websuche anhakt, ist das wie so eine Art Sandkasten. Also er kann dann nicht auf Infos zugreifen, die man ihm schon gegeben hat. Das ist ein bisschen blöd. Aber das Thema Websuche und auch damit Web, also Zugriff, also im Prinzip so eine Art Google-Ersatz, ist ein Riesenthema. Und jetzt habe ich doch das Zepter mal kurz aus der Hand gerissen. Passt auch dazu, dass OpenAI mal eben für 15 Millionen schmale Taler die Domäne chat.com gekauft hat. Und da habe ich mir so gedacht, einmal im Leben die richtige Domäne registriert. Das wäre es, oder?
15 Millionen ist echt crazy.
Viel Geld. Also, wer möchte, muss nicht mehr OpenAI/irgendwas, sondern ab jetzt chat.com, um auf ChatGPT zugreifen zu können.
Genau, aber ich glaube, das Thema Chatsuche, das ist schon nochmal spannend und ist auch jetzt für mich spannend zu sehen. Die Halbwertszeit von deinem Gedächtnis ist mittlerweile auf 2 Wochen irgendwie herabgeschrumpft. Aber lass mich dir helfen, mein lieber Freund. Ja, vor 2 Wochen haben wir es mal angeteasert zumindest, dass OpenAI ChatGPT zu einer ja vollwertigen Suchmaschine weiterentwickeln will und damit natürlich in die direkte Konkurrenz zu Google geht. Aber der jetzt erstmal für zahlende Kunden eingeführte Dienst, ChatGPT Search nennt sich das, ermöglicht es jetzt NutzerInnen, direkt von der KI relevante Links jetzt zu Webseiten zu erhalten, was du gesagt hast. Ne? Und auf der anderen Seite haben Website-Betreiber die Möglichkeit, sich für oder gegen eine Integration in die Suchergebnisse zu entscheiden. Und das ist auch so ganz interessant, denn damit schließt GPT zum einen erstmal die Lücke zu Konkurrenzangeboten wie Perplexity und Co., die ja auch auf Live-Inhalte zugreifen können, was GPT ja nicht macht, was du ja auch immer bemängelst mit dem Cut-Off-Date. Und GPT Search Update basiert auf GPT 4.0 und Microsoft Bing. Und die haben jetzt Medienpartnerschaften mit Verlagen wie Axel Springer und News Corp. Und damit kann OpenAI quasi auf legale Weise all diese aktuellen Real-Life- oder Real-Time-Inhalte integrieren. Und auch diese Integration, da kann man sogar sich interaktive Grafiken anzeigen lassen, Karten. Es gibt so eine ziemlich sexy Quellen-Sidebar, die ich echt gut finde, die Links dann auch zu den relevanten Inhalten bietet. Und damit wird GPT zu einer fully-fledged Suchmaschine, die Echtzeitdaten dann auch generieren kann, noch ohne nervige Werbung, wie es bei Google ja mittlerweile sehr, sehr nativ eingebunden ist. Was ich allerdings ganz furchtbar finde, ist genau diese Medienpartnerschaft mit Axel Springer. Und da gibt's auch so ganz, ganz gute Prompts mittlerweile, wie man GPT Search dann erklären kann, bitte nutze alles außer das widerliche Bild und oder nutze alles außer Springer, um das einmal halt tatsächlich auszuschließen. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, aber es gibt Prompts, die gemacht wurden mit und ohne Springer und tatsächlich zur Trump-Wahl. Und tatsächlich unterscheiden sich die Ergebnisse signifikant voneinander.
Würde mich jedenfalls nicht wundern, aber guter Hinweis. Wobei, ich nutze es tatsächlich immer noch nicht. Also die ChatGPT Search, wie es heißt, hänge immer noch bei Perplexity. Fan. Sorry.
Genau, ich habe noch eine kleine Sache mitgebracht. Wir haben ja letzte Woche zu Red Panda gesprochen, ne? Diesem neuen Bildgenerierungstool. Und was noch, glaube ich, bis vorgestern Red Panda hieß, wird mittlerweile in den Leaderboards als Recraft Version 3 bekannt. Und das ist, also das Modell, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben, liefert nicht nur eine sehr gute Bildqualität. Ich habe selbst noch nicht mit rumgespielt. Ich habe mir nur ein paar Grafiken angeschaut, die damit generiert wurden. Es ist vor allem auch so sehr gut in der Nutzung des Promptings und bietet auch so eine total, ja, intuitive, zugängliche Arbeitsoberfläche. Also die haben so dieses Canvas-Design von OpenAI quasi sich ausgeborgt, intellektuell. Und damit hast du so ganz viele Möglichkeiten, KI-Bilder zu generieren und vor allem dann nochmal zu bearbeiten, was ja so gerade bei Midjourney und DALL-E so ein bisschen schwierig ist. Also von daher, wir geben den Links in die Shownotes und rufen zum Ausprobieren auf.
Ja, wo wir gerade bei bildgenerative AI sprechen, auch hierzu eine passende Nachricht, die ich zumindest mal ganz interessant finde, auch aus China in dem Fall. Und zwar haben chinesische KI-Forscher ein neues Open-Source-Bildsprachmodell entwickelt. Ich musste auch erst gucken, was es ist. Bildsprachmodell hatte ich so noch nicht. Dachte erst, es geht um Bildgeneration. Nein, ganz im Gegenteil, es geht darum, Bilder zu verstehen. Weil wir haben natürlich im Netz unzählige Bilder. Und dieses neue Modell ist nicht nur sehr, sehr schnell, sondern hat ein unglaublich gutes Verständnis. Gefüttert wurde dieses Modell mit 10 Millionen Bildbeschreibungen, 24 Millionen visuelle Anweisungsdaten und nochmal 6 Millionen ausgewählte Anweisungsdaten von GPT-4 und weiteren KI-Modellen. Und das Ganze hat halt den Zweck, Bilder entsprechend zu erkennen und hilft natürlich auch später bei bildgenerativer AI noch realistischere Bilder zu generieren. Und da ist in den letzten Tagen und Wochen auch wieder einiges passiert. Das heißt, das Thema Deepfake und Co. wird in den nächsten Monaten ein riesengroßes Thema werden. Davon bin ich wirklich überzeugt und ich bin in diesem Rabbit Hole bildgenerativer AI ziemlich, ich weiß nicht, ob ich tief drin ist, aber ein Feld zumindest ist tief, sagen wir es mal so. Und das, was man sieht, ist absolut crazy. Also es ist wirklich crazy. Und eine kleine Anekdote ist, gerade auch in der Spieleindustrie haben wir jetzt so ein paar Sachen ja auch schon gesehen, dass Spiele irgendwie AI-mäßig generiert werden können, was so Levelentwicklung und so betrifft. Aber was noch viel krasser ist, es gibt jetzt AI-Shader. Für die nicht wissen, was ein Shader ist eigentlich nicht sowas wie ein Post-Processing von einem Bewegtbild in dem Fall. Dem Spiel wird vor allen Dingen in der Retro-Szene gerne eingesetzt, um zum Beispiel Super Mario, die man ja jetzt irgendwie auch am PC spielen kann, so aussehen zu lassen, als würde man es auf so einem alten Röhrenmonitor spielen. Dann werden so ein bisschen Shader drüber gelegt. Das ist ein alter Hut, gibt's schon seit vielen Jahren. Oder man kann irgendwie Videos aussehen lassen, wie so ein VHS-Video. Aber jetzt gibt es einen AI-Shader und was macht der? Der nimmt die Spielegrafik und macht sie fotorealistisch. Das heißt, dein Super Mario sieht nicht mehr aus wie Super Mario, sondern sieht aus wie Super Mario, der halt aussieht wie eine echte Menschfigur, was auch immer. Und das ist absolut crazy, weil du musst dann die Spiele nicht mehr neu entwickeln, sondern du legst einfach nur ein Post-Processing hinten drauf. Und wenn man jetzt das weiterdenkt, was das auch überlegt für Videokonferenzen, für die gesamte Filmindustrie, also der vom Winde verweht Klassiker mal eben einen anderen Shader draufgelegt und sieht irgendwie völlig anders aus. Also wir sind in einer wirklich crazy Zeit. Sorry für so viel Enthusiasmus.
Ja, bin ich gar nicht gewöhnt von dir. Geil. Mach direkt weiter. Du hast noch was von Flux, oder?
Was ist für dich eigentlich? Du bist ja so einer, der immer sagt, ich kann mit diesen ganzen bildgenerativen Krams nichts anfangen, weil ich nicht in der Lage bin, ein Bild zu beschreiben. Es gibt jetzt von Flux gibt's jetzt einen Amateurmodus. Verlinken wir auch, dann bist du auch endlich in der Lage, mal ein fotorealistisches Bild von dir oder von was auch immer zu erstellen. Genau. Dann, weil ich eben das Wort Deepfake gesagt hat, wir alle, du wirst ihn noch kennen, du bist ja auch jetzt nicht mehr ganz der Jüngste, die meisten kennen ihn trotzdem, weil es diverse Netflix-Dokumentationen über ihn gab, John McAfee, Namensgeber von einer, ja, ursprünglich mal Virenscanner, mittlerweile sagt man ja, wie heißen die Dinger denn jetzt mittlerweile, nicht mehr Virenscanner, sondern...
Nicht?
Nee, man sagt das jetzt anders. Das ist ja hier so nicht Scam. Na egal. Also im Prinzip Schutz vor Malware, so sagt man. Das heißt Malware-Scanner. Was sie aber gemacht haben, das finde ich ganz cool, sie haben nämlich ein Tool entwickelt, beziehungsweise ist integriert auch jetzt in deren Sicherheitssuites für Privatanwender und Unternehmen, die nämlich genau das können, nämlich Deepfakes erkennen. Deepfakes sowohl in Bildern, Deepfakes sowohl in Texten also Deepfakes in Texten ist schwierig, aber sie können erkennen, wenn ein Bild, Text, Video, was auch immer, Ton von einer AI generiert wurde. Und das wohl auch tatsächlich zu einer ganz guten Quote. Als Mac-User habe ich natürlich nichts zu tun damit. Ich habe es mir also noch nicht angeschaut. Dann haben wir ich noch zwei Nachrichten, die ich ganz, ganz cool und interessant finde. Nämlich, wenn wir über LLMs sprechen oder generell über Sprachmodelle sprechen, dann haben wir auch ganz schon oft erklärt oder auch erwähnt, dass ein Problem dieser Modelle das Thema Halluzinationen sind. Also das, was wir haben, wenn wir zwei Bier getrunken haben, das haben diese Sprachmodelle immer mal wieder auch. Das heißt, die Antworten hören sich zwar ganz gut an, ähnlich wie wenn wir ein Bier getrunken haben, das hört sich alles ganz gut an. Allerdings, der Wahrheitsgehalt muss nicht immer 100% stimmen. Und OpenAI hat jetzt mit SimpleQA einen Test entwickelt, wo man nämlich diese ganzen Sprachmodelle auf Halluzinationen testen kann. Und je besser das Ergebnis ist, also man kann natürlich dann entsprechend die Modelle anpassen, um tatsächlich vor diesen Halluzinationen zu schützen. Das passt so ein bisschen in dem, was Sie ja gemacht haben mit dem aktuellen Modell, dem GPT, was ist das, O1? Also das, was jetzt aktuell ist, was ja auch mittlerweile diese Schleifen hat und nochmal nachdenkt. Ich bin noch nicht so super überzeugt davon, wenn ich da lese, denke nach, ob das wirklich so immer alles Nachdenken ist oder einfach nur eine zusätzliche Schleife. Jedenfalls möchte man künftig ja vor Halluzinationen nicht nur schützen, sondern diese erkennen und das dann zum Thema auch optimieren.
Wobei der Test schon ganz witzig ist, weil den hat ja OpenAI entworfen. Das sind ja über 4.300 Fragen, auf die es quasi nur eine Antwort gibt. Und GPT-4o und O1 schneiden durchschnittlich mit 40% ab. Also so richtig gut ist das noch nicht.
Ja, also glaube ich noch Luft nach oben. Genau, ansonsten habe ich von den News gar nicht mehr so viel. Hast du noch was?
Nichts Relevantes, was nicht noch bis nächste Woche warten könnte.
Dann habe ich
aber noch... Ja, ist heute halt ein bisschen eilig, falls ihr das merkt.
Ja, aber wir haben ja trotzdem gute Laune und ich habe noch drei wirklich coole Tools mitgebracht, die möchte ich einmal zum Besten geben.
Oh ja, Gamma. Gamma, fang mal mit Gamma an, falls es Hörer gibt, die danach abschalten. Gamma ist mega geil. Ich hab so gefeiert, dieses Video auf der Webseite, was du geschickt hast. Und ich wollte sofort damit rumspielen, aber ich wollte die Termine nicht verschieben. Also mache ich am Wochenende. Okay.
Gamma.app ist die Webseite, Gamma mit Doppel-N geschrieben. Und was kann man tun? Also man kann Gamma füttern mit Informationen, entweder URLs, einen Prompt, PDF-Dateien, was auch immer. Und was macht Gamma dann? Eine recht überzeugende PowerPoint-Präsentation da draus. Also wenn man also irgendetwas präsentieren möchte beispielsweise, dann macht Gamma daraus entsprechende Keynote oder halt auch ein entsprechendes Dokument. Es werden alle Bilder generiert, die passend sind zum Text. Es werden alle Überschriften generiert. Es wird der entsprechende Text generiert. Es werden alle Grafiken generiert. Und das Ergebnis ist zumindest mal wirklich so, dass man damit weiterarbeiten kann. Also ich würde es jetzt noch nicht nehmen, um mal eben eine Keynote zu halten. Also es hängt sicherlich auch vom Thema ab. Aber im Grunde wirklich ein cooles Tool, um ja einfach mal ein Dokument oder einen Startpunkt zu haben. Das ganze Thema ist kostenlos zu testen. Gamma.app, großen Spaß und auch hier sehr beeindruckende Ergebnisse.
Na und du kannst auch bestehende PowerPoint-Präsentationen zum Beispiel reinladen und sagen, ne, make it look nice, kannst, das ist Cross-Device, du kannst einfach irgendwelche anderen Formen reinbringen und kannst dann in sehr einfachen Prompts beschreiben, wie du es haben willst. Und alleine so als Inspiration ist es, glaube ich, cool. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Chat-BCG, ja, so ein Beraterersatz. Aber auf jeden Fall der Aufruf an Hörerinnen und Hörer, schaut euch dieses sehr lustige Werbevideo, das dauert 2 Minuten irgendwas, auf der Website an. Ich habe wirklich fast Tränen gelacht und ich fand es richtig gut. Und was ich jetzt so gerade sehe, wenn man damit rumspielt, was ich gleichzeitig hier gerade tue, das sieht so ein bisschen so aus von den Graphics wie bei Napkin AI.
Ja, genau. Und damit kommen wir zum nächsten Tool, nämlich Napkin AI. Das ist nicht minder bemerkenswert. Auch kostenlos zu testen. Die Uhr napkin.ai. Was macht Napkin? Ich gebe auch hier einen Prompt an und kann sagen, mach mir daraus eine entsprechende Grafik. Da geht es aber weniger darum, dass ich jetzt irgendwie ein von AI generiertes Bild oder Illustration bekomme, sondern ich bekomme, was wir kennen von typischen PowerPoint-Präsentationen, schicke Balkendiagramme, Flussdiagramme, die aber wirklich ansprechend gestaltet sind. Also wirklich das, was wir so von McKinsey und Co. Folien kennen. Das kann ich dort mir relativ leicht erstellen lassen. Und auch hier kann ich beliebige Dokumente hochladen und sagen, zu diesem Part hätte ich gerne eine Grafik, zu diesem Part hätte ich gerne eine Grafik. Und dann wird entsprechend dazu eine Grafik erstellt. Ich kann mir die Designs auswählen, ich kann mir die Beschriftung der jeweiligen Icons zum Beispiel nochmal ändern. Und was kommt raus? Ja, eine recht ansprechende Visualisierung der Informationen, die ich Napkin gegeben habe. Und Napkin habe ich unter anderem benutzt, um meinen Finanzreport zu erstellen. Also ich hatte ja einen Finanzreport und habe dann gesagt, okay, das bin ich. So, ich mache jetzt daraus mal irgendwie eine schicke Grafik. Und das hebt sich schon sehr davon ab, von einer klassischen Portendiagramm oder Balkendiagramm. Macht wirklich Spaß damit, bionapkin.ai. Als letztes Tool, jetzt wird es ein bisschen nerdig, skate.pro, da ist der Name Programm, nämlich es ist wirklich professional. Aber was kann ich damit machen? Ich kann beliebige LLMs miteinander kombinieren. Und ich kann also sagen, also klar, wenn ich jetzt mal in das Thema Marketing, ich muss ein Market Research machen, kann also sagen, okay, ich frage erstmal Perplexity nach bestimmten Informationen, weil ich weiß, Perplexity kann ja aufs Internet vernünftig zugreifen. Das Ergebnis gebe ich dann wiederum an ChatGPT, an ein bestimmtes Modell, um dann hinten raus es mir an DALL-E nochmal visualisieren zu lassen. Also ist so ein bisschen wie make.com, wo ich also die ganzen Dinge miteinander verknüpfen kann. Und da gibt es einige ziemlich coole Samples, die wirklich dazu einladen, auch das auszuprobieren. Und ich kann dazu tatsächlich noch nicht mehr dazu sagen, weil ich bin jetzt bei den Samples hängen geblieben und habe da einiges zu gelesen. Aber möchte mir das jetzt mal nutzen, um auch vielleicht bei dem Thema Financial Report und Financial Health so ein bisschen tiefer einzusteigen. Wer Bock hat, skate.pro. Das waren meine 3 Tooltips. Wortspiel für heute.
Krasses Wortspiel. Ja, vielen Dank, lieber Mike. Und wir verlinken die natürlich auch alle fleißig, damit ihr die auch ausprobieren könnt. Napkin habe ich immer noch offen, muss ich unbedingt ausprobieren. Und Gamma werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Skate, mal sehen. Skate mit D übrigens. Genau, und weil wir beide einen harten Anschlag haben, moderiere ich jetzt auch im gleichen Schweinsgalopp ab. War ein bisschen eine schnelle Folge heute. Nächste Woche nehmen wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Ideen habt für weitere Deep Dives oder wie auch immer mal vielleicht einen Fokus auf irgendeinen Player legen sollen, wo ihr sagt, den behandeln wir vielleicht nicht ganz mit ausreichend Fokus oder Konzentration, schreibt uns gerne auf LinkedIn oder schickt uns eine E-Mail an hello@unpluggedpodcast.de. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Wünsche, alles, was ihr uns schickt. Und wir beantworten auch die Leserpost, versprochen. Macht's gut, schönes Wochenende, bis bald.
Bis bald.